SR Info. Bilanz am Mittag.
Wann kommt die Vertrauensfrage? Was unterscheidet Trumps zweite Amtszeit von der ersten? Woher will die Weltklimakonferenz das Geld für mehr Klimaschutz bekommen? Diesen und anderen Fragen gehen wir in der nächsten halben Stunde nach. Dazu herzlich willkommen. Mein Name ist Isabel Tentrup.
SR Info.
In Berlin wird weiter über Neuwahlen diskutiert. Die stehen im Raum, seit die Ampelregierung vergangene Woche zerbrochen ist. Aber wann Neuwahlen stattfinden sollen, das ist noch nicht klar. Eine der Voraussetzungen für Neuwahlen ist, dass der Bundeskanzler die Vertrauensfrage stellt. Den Stand der Diskussionen dazu und die Hintergründe beobachtet unser Berlin-Korrespondent Markus Sambale, der uns jetzt hier in der SR-Infobilanz am Mittag live zugeschaltet ist. Markus Sambale, Scholz hatte ja ursprünglich den 15. Januar genannt als Termin für die Vertrauensfrage. Gestern Abend hat er nun in Aussicht gestellt, dass das aber schon vor Weihnachten passieren könnte. Zur Bedingung macht Scholz dafür, dass sich die Fraktionsvorsitzenden von SPD und Union, also Rolf Mützenich und Friedrich Merz, auf einen Termin einigen. Was bedeutet das?
So richtig hat der Bundeskanzler ja nicht begründet, warum er jetzt quasi vom Januar in den Dezember gehen könnte mit der Vertrauensfrage. Das hat vielleicht mit dem öffentlichen Druck zu tun und vielen, die gesagt haben, diese Neuwahl, die darf nicht so lange auf sich warten lassen. Jetzt das Ganze in die Fraktionen zu geben, das ist meiner Ansicht nach auch so ein bisschen der Versuch zumindest, das vielleicht runterzukühlen. Wir wissen, dass der SPD-Mann Rolf Mützenich und der CDU-Mann Friedrich Merz, dass die ein viel besseres Verhältnis untereinander persönlich haben als zum Beispiel Merz und Scholz. Das heißt, die beiden könnten theoretisch darüber reden. Es geht sicher auch darum, ob man noch bestimmte Gesetzesvorhaben mithilfe der Union und deren Stimmen im Bundestag durchkriegen kann. Im Moment ist die Union, die CDU, aber sehr auf dem Punkt, dass sie sagen, nein, wir sehen es nicht, wir halten es nicht für notwendig, dass man da jetzt überhaupt reden muss. Ich habe den Eindruck, am Mittwoch soll ja ein großer Showdown im Bundestag sein, wenn der Bundeskanzler eine Regierungserklärung abgibt und dann CDU-Chef Merz antwortet. Und bis dahin, glaube ich, wird bei diesen Gesprächen gar nicht viel rauskommen.
Lassen Sie uns bitte auf die festgelegten Rahmenbedingungen schauen, die es zu einer Neuwahl gibt. Welche Rolle kommt bei dem Prozedere, das zu Neuwahlen führt, dem Bundeskanzler qua Amt zu?
Die ganz entscheidende und ganz zentrale Rolle, denn der Bundeskanzler kann selber entscheiden, wann er diese sogenannte Vertrauensfrage stellt im Bundestag. Und wenn er die dann verliert, weil er eben das Vertrauen nicht mehr hat, und Scholz geht ja davon aus, dass seit die FDP raus ist, er eben keine Mehrheit mehr hat, dann würde eben diese Frist losgehen von zunächst 21 und dann nochmal 60 Tagen, also zusammengerechnet 81 Tagen, bis zu denen dann der Bundespräsident eine Neuwahl ansetzt. Kann. Und Bundespräsident Steinmeier hat ja schon gesagt, dass er das tun würde. Das heißt, es hängt jetzt wirklich alles von Olaf Scholz ab, wann er diese Vertrauensfrage stellt. Niemand kann ihm das vorschreiben, aber der öffentliche Druck, der tut natürlich seinen Teil.
Die Bundeswahlleiterin Ruth Brandt, die hatte vergangene Woche vor einem frühen Termin für Bundestagsneuwahlen gewarnt. Die Union hat daraufhin Kritik geübt. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Thorsten Frey sagt, er könne der Bundeswahlleiterin nur raten, sich von niemandem instrumentalisieren zu lassen. Brandt weist die Vorwürfe zurück. Welche Rolle kommt einer Bundeswahlleiterin, einem Bundeswahlleiter zu und wie unabhängig kann man in diesem Amt agieren?
Das ist eine oberste Beamtin, die zwar ernannt worden ist, aber die formal natürlich sich keiner Partei verpflichtet fühlen darf. Und im Moment habe ich den Eindruck, dass Ruth Brandt eher einen, ja, für mich doch ziemlich unprofessionellen Eindruck erweckt hat, weil sie kurz nach dem Scheitern der Ampel gesagt hat, alles kein Problem mit Neuwahlen, dann einen Tag später doch diese Bedenken angemeldet hat, die sie auch in einem Brief formuliert hat. Also sie ist verantwortlich dafür, dass das Ganze rund und glatt über die Bühne geht und einige dieser Bedenken, die sie da vorträgt, die kann man auch nicht ganz von der Hand weisen. Also wenn man sich überlegt, dass Briefwahlunterlagen gedruckt sein müssen, verschickt sein müssen, eine gewisse Zeit vor dem eigentlichen Wahltag und dass auf diesen Unterlagen natürlich alle Kandidaten der Parteien draufstehen müssen, die vorher wiederum nominiert sein müssen, da merkt man schon, dass das eine ganze Menge Vorlauf braucht. Alle sagen, diese 60 Tage, die da im Grundgesetz stehen, die würden theoretisch gehen. Aber gerade zusammengenommen nochmal, dass das auch in die Weihnachtszeit fällt, kann ich schon auch diesen Bedenken eine gewisse Art abgewinnen.
Der Kanzler will vor der Vertrauensfrage noch Gesetze durch den Bundestag bringen. Die Opposition will vor Zugeständnissen an die Regierung erst die Vertrauensfrage des Kanzlers. Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Matthias Mittelberg sagt aber, bei Gesetzen, die aus seiner Sicht dringend umgesetzt werden müssten, sei die Union bereit zuzustimmen, etwa bei der geplanten Stärkung des Bundesverfassungsgerichts. Ist darüber hinaus etwas an gemeinsamen Gesetzen denkbar?
Es sieht im Moment nicht so aus. Selbst einige Gesetze, die vielleicht grundsätzlich auch einem großen Teil der Bevölkerung zugutekommen würden, zum Beispiel geht es ja um die Steuererleichterungen, also die Frage, ob diese sogenannte kalte Progression, die ja Steuerzahler benachteiligen könnte, ob man dagegen wirkt. Es liegt was im Bundestag, ob da aber am Ende entweder die FDP oder die Union mitstimmt, ist offen. Das Gleiche gilt zum Beispiel für das Rentenpaket. Da hat die Union schon ganz klar gesagt, da wird sie nicht einspringen, quasi als Steigbügelhalter, nachdem die FDP raus ist. Und selbst Vorschläge, die Wirtschaft zu entlasten. Im Moment habe ich das Gefühl, die Union sagt, nein, wir wollen einen Neuanfang. Selbst Gesetze, die vielleicht ein Stück weit in die richtige Richtung gehen und auch Unionskurs wären, scheinen aber nicht durchzukommen, weil die Union sagt, erst nur eine Neuwahl und dann gibt es auch eine neue Regierung und ein grundsätzlich neues Herangehen an diese Probleme.
Informationen und Einschätzungen waren das live von Markus Sambale, Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio. Und während Berlin über einen Termin für Neuwahlen diskutiert, dreht sich die Welt weiter. In den USA steht Donald Trump in den Startlöchern. Was Trumps zweite Amtszeit im Weißen Haus von seiner ersten unterscheiden könnte, das hat sich unsere Washington-Korrespondentin Julia Kastein genauer angeschaut.
Begeisterung am Wahlabend. Donald Trump bedankt sich bei den Amerikanern für die, wie er sagt, ungeheure Ehre, von ihnen zum 47. Präsidenten gewählt worden zu sein. Wie schon zum 45., wie er noch nachschiebt. Anders als 2016, als Trump noch kompletter Politneuling war, hat er jetzt die Erfahrung seiner ersten Amtszeit im Gepäck.
I think he'll be much better equipped.
Er ist jetzt viel besser gerüstet, um seine Agenda durchzusetzen, und zwar sehr schnell, wegen der Lektionen, die er damals gelernt hat, sagt sein ehemaliger Kommunikationschef Mark Lotter bei CNN. Und Jim Banks, bislang Abgeordneter, jetzt frisch gewählter Senator aus Indiana, ergänzt:
I think Republicans were ready to go. We've been preparing for this moment. That's a big difference.
Wir Republikaner sind bereit und können, das ist ein großer Unterschied zu 2016. Donald Trump wusste schon lange, dass er gewinnen wird, und er hat sein Team und den Kongress vorbereitet, damit wir die Sache jetzt wuppen. Vor allem die Mehrheit im Senat dürfte Trump bei der Regierungsübernahme helfen, etwa um seine Gefolgsleute in wichtigen Schaltstellen zu installieren. Kabinettsposten müssen von dieser zweiten Kongresskammer abgesegnet werden, und einige Senatoren haben schon signalisiert, dass sie Trump auch bei umstrittenen Personalien unterstützen werden. Bei Tech-Milliardär Elon Musk etwa, den Trump gerne beauftragen würde, den Staatsapparat auf Effizienz zu checken. Oder Impfskeptiker Robert Kennedy Jr., der Gesundheitsminister werden möchte. Floridas Senator Mark Rubio, der selbst als Außenminister gehandelt wird, findet: Wir müssen dafür sorgen, dass er ein Team bekommt, das ihm hilft, seine Politik umzusetzen und sie nicht untergräbt oder ihr im Weg steht. Aber auch mit mehr Erfahrung und möglicherweise einer Mehrheit in beiden Kongresskammern. Trumps Macht ist nicht absolut, beschwichtigt Amy Daly, Politologin von der American University in Washington. Schließlich bekäme niemand, auch kein Präsident, 100% von dem, was er wolle.
Nobody gets 100% of the things that they want.
Abgeordnete und Senatoren seien eben nicht primär dem Präsidenten verpflichtet, sondern ihren Wählern, sagt Daly.
If they have power, they're going to want to keep power.
Wenn sie jetzt Macht haben, dann werden sie die auch behalten wollen. Und deshalb werden sie bei jedem Thema gucken, was sagen die Wähler zu Hause dazu? Weil ein Drittel der Senatoren und das ganze Repräsentantenhaus 2026 ja schon wieder zur Wahl steht. Im Wahlkampf drohte Trump mit Rache an seinen politischen Gegnern und an den Staatsanwälten, die ihn etwa wegen versuchter Wahlmanipulation zur Rechenschaft ziehen wollten. Die Vorarbeit dafür leistete der Republikaner schon in seiner ersten Amtszeit, indem er den obersten Gerichtshof, den Supreme Court, mit konservativen Richtern besetzte. Die urteilten diesen Sommer, dass der Präsident weitreichende Immunität genießt. Und viele Experten fürchten, dass er deshalb jetzt ohne Angst vor Konsequenzen das Justizministerium anweisen könnte, gegen seine Widersacher zu ermitteln. Vivek Ramaswamy, der noch vor einem Jahr selbst Präsident werden wollte und jetzt zu Trumps engsten Beratern gehört, winkt im Sender ABC ab.
I'm going to tell you what Donald Trump has said on this time and again. Success will be our retribution.
Trump habe schließlich auch gesagt, dass sein Erfolg seine Rache sein werde.
It's a beautiful sentiment.
Das sei doch ein wunderschönes Gefühl.
Soweit Julia Kastein aus Washington. Mit dem designierten US-Präsidenten hat Bundeskanzler Scholz telefoniert. In dem Gespräch ging es unter anderem auch um den Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Regierungssprecher Steffen Hebestreit teilte mit, Trump und Scholz seien einig gewesen, darauf hinzuarbeiten, dass eine wörtlich Rückkehr des Friedens möglich werde. Außerdem will Scholz nach eigenen Angaben bald mit Putin telefonieren. Unterdessen gibt es widersprüchliche Angaben zu einem Telefonkontakt, den Trump und Putin gehabt haben sollen. Die Washington Post hatte berichtet, dass Trump den russischen Präsidenten vor einer Eskalation in der Ukraine gewarnt habe. Der Kreml hat Medienberichte über ein Telefonat zwischen Trump und Putin als reine Fiktion bezeichnet. Was die aktuelle Lage in der Ukraine betrifft, bei neuen russischen Luftangriffen sind in der Südukraine in der Nacht mindestens 6 Menschen getötet worden. Die Regionalbehörden sprechen außerdem von 21 Verletzten, unter ihnen 5 Kinder. Mehrere Gebäude seien in Brand geraten. Am Morgen wurde in der gesamten Ukraine Luftalarm ausgelöst, weil die ukrainische Luftwaffe den Start russischer Kampfflugzeuge registriert hatte. Unsere Korrespondentin Rebecca Barth berichtet heute über die Lage in Cherson. Vor 2 Jahren hatten ukrainische Streitkräfte die Stadt zurückerobert.
Eine Drohne ist die Stimme des Polizisten aus Cherson zu hören. Kurze Zeit später eine Explosion. Eine Frau schreit. Die Brustkamera des Polizisten zeichnet die Situation auf. Immer wieder sind Explosionen zu hören, vermutlich von Granaten, die ein russischer Drohnenpilot gerade über den Zivilisten in Cherson abwirft. Man muss nahe an Hauswänden bleiben und unter Bäumen Schutz suchen. Man muss auf das Summen im Himmel hören und wenn man nachlässig ist, wird man getroffen. Manchmal hört man Wespen oder Bienen oder eine elektrische Säge, wenn jemand Sperrholz für kaputte Fenster sägen muss. Man verwechselt die Geräusche und rennt. Wie ein wildes Tier gejagt zu werden, ist kein gutes Gefühl, vor allem weil sie jetzt in Schwärmen angreifen.
Animal being hunted is not a good feeling. Especially now that they are coming in groups.
Das sagt Zarina Zabriski. Die Journalistin aus San Francisco war eine der ersten, die über die täglichen Drohnenangriffe auf Zivilisten in Cherson berichtet hat. 2 Jahre nach der Rückeroberung der südukrainischen Stadt durch die ukrainische Armee herrscht in Cherson immer noch Lebensgefahr. Allein zwischen Juli und Oktober diesen Jahres seien mehr als 100 Menschen getötet und mehr als 1000 verletzt worden, gibt die lokale Militärverwaltung an. Im Podcast Bylines beschreibt Journalistin Zabriski das Vorgehen der russischen Soldaten. Es gibt eine Überwachungsdrohne. Es ist eine kommerzielle Drohne, die man im Elektrofachmarkt kaufen kann für eine Hochzeit zum Beispiel. Sie sendet das Videosignal in Echtzeit an den Piloten, der auf der anderen Seite des Flusses sitzt, irgendwo in einer verlassenen ukrainischen Datscha. Von dort aus können sie sehr gut sehen, was sie tun. Sie sehen die Straßen von Cherson.
In the city of Cherson.
9 Monate war das südukrainische Cherson im ersten Jahr des Angriffskriegs von russischen Soldaten besetzt. Die Besatzer unterdrückten ukrainische Zivilisten mit Gewalt. Nach ihrem Rückzug auf die gegenüberliegende Uferseite beginnen sie, die Stadt fast täglich mit Artillerie zu beschießen. Heute machen sie mit Drohnen Jagd auf Zivilisten, sagen Anwohner. Angela Dobrowolski hat so ihren Mann verloren, berichtet sie der BBC. In unserem Hof steht so ein riesiger Baum. Er wollte sich dahinter verstecken. Aber die Splitter trafen ihn direkt ins Herz und das war's. Die Russen sind nicht fähig, gegen unsere Armee zu kämpfen. Also greifen sie Zivilisten an. Ein Verbrechen. Manch einer in Cherson vermutet eine Schule für russische Drohnenpiloten auf der anderen Uferseite. Hinter den zunehmenden Angriffen berichtet die Journalistin Zarina Zabriski. Auch humanitäre Helfer, Retter oder die Feuerwehr würden gezielt angegriffen. Oft bietet den Menschen nur schlechtes Wetter Schutz vor den Drohnen, berichtet Valentina Mukolaevna der BBC in einem Zentrum für humanitäre Hilfe. Die Situation ist wirklich schrecklich. Heute konnten wir hierher, weil es nebelig ist. Ansonsten können wir nicht raus, weil die Busse jeden Tag angegriffen werden. jeden Tag.
In Aserbaidschan hat heute die Weltklimakonferenz begonnen. Dazu Informationen unseres Korrespondenten vor Ort in Baku. Gleich nach den Nachrichten des Tages, heute mit Thomas Schihabi.
Der früheren RAF-Terroristin Daniela Klette wird der Prozess gemacht. Nach der Verteidigung hat jetzt auch die Staatsanwaltschaft im niedersächsischen Verden die Anklage im Zusammenhang mit Überfällen auf Supermärkte und Geldtransporter bestätigt. Der 66-Jährigen werden unter anderem versuchter Mord und schwerer Raub vorgeworfen. Klette gehörte der sogenannten dritten Generation der linksextremen Rote Armee-Fraktion RAF an. Die ihr jetzt vorgeworfenen Taten soll sie mit zwei Komplizen nach der Auflösung der RAF begangen haben, um ihr Leben im Untergrund zu finanzieren. Die Saarbrücker SPD hat ihre Bundestagsabgeordnete Josefine Ortleb erneut als Direktkandidatin für die kommende Bundestagswahl nominiert. Der Vorsitzende des SPD-Unterbezirks Saarbrücken-Stadt, Commerson, erklärte, Ortleb habe in den vergangenen Jahren viel für ihren Wahlkreis erreicht. Ortleb selbst betonte, sie wolle auch weiterhin als Bundestagsabgeordnete Verantwortung tragen. Die andauernde Schließung des Theaterparkhauses sorgt beim Saarbrücker Staatstheater für Unmut. Das Theater teilte auf SR-Anfrage mit, der aktuelle Zustand sei unhaltbar. Nach SR-Informationen haben sich bereits zahlreiche Besucher massiv bei der Theaterleitung beschwert. Zudem sollen mehrere von ihnen erklärt haben, ihr Abonnement zu kündigen, da sie auf theaternahe Parkplätze angewiesen seien. Das Parkhaus wurde beim Pfingsthochwasser überflutet und ist seitdem geschlossen. Wann der Betreiber Q-Park das Parkhaus wieder öffnen wird, ist unklar.
SR Info.
Viele, die sich mit Klimafragen beschäftigen, schauen ab heute nach Aserbaidschan. Dort hat in der Hauptstadt Baku die 29. Weltklimakonferenz begonnen, die COP29. Zwei Wochen soll das Treffen dauern. Anreisen sollen Delegationen aus fast 200 Ländern. Und beobachtet wird die Weltklimakonferenz von unserem Korrespondenten Frank Eichmann. Mit ihm konnte ich kurz vor der Sendung sprechen. Herr Eichmann, zum Auftakt hat der Präsident des Gastgeberlandes Aserbaidschan, Mukhtar Babajew, von einem Moment der Wahrheit gesprochen. Hat er das näher ausgeführt? Was ist damit gemeint?
Er ist der aserbaidschanische Chef für COP hier und was er meint ist natürlich, dass wir handeln müssen, dass der Klimawandel eine Realität ist und dass sehr, sehr viele Aufgaben vor der Weltgemeinschaft einerseits stehen, andererseits eben aber auch die Akzeptanz für Klimamaßnahmen wohl gelitten hat, Wahlerfolge von Präsidenten beispielsweise, die nicht so in den Klimaschutz investieren wollen, haben das ja gerade gezeigt, in den USA etwa. Es gibt sehr, sehr hohen Finanzbedarf, es gibt sehr, sehr große Probleme, die wir weltweit schon erleben durch den Klimawandel. Die Kosten sind ja hoch, man muss da einen neuen Rahmen finden. Sehr große Aufgaben, die hier gelöst werden wollen und tja, wie genau das abläuft, kann ich heute noch nicht sagen. Das werden wir wirklich erst in zwei Wochen sehen und vermutlich auch nicht am 22. wie geplant, sondern man wird wohl noch zwei Tage ranhängen müssen.
Lassen Sie uns mal über das Geld sprechen. Arme Länder und Umweltorganisationen erwarten, dass die reichen Industriestaaten jährlich mindestens 1 Billion US-Dollar mobilisieren. 10-mal mehr als die aktuell zugesagten 100 Milliarden Dollar pro Jahr für Klimafinanzierung. Wie wird denn diese hohe Summe begründet?
Es ist einerseits diese Summe, eben diese 1 Billion jährlich, das ist ja schon unvorstellbar, aber diese Dimension wird erreicht, einerseits für Klimaschutz, auch für Klimaanpassungsmaßnahmen, aber auch zur Bekämpfung von Klimafolgeschäden. Und es geht vor allem auch um die Frage, was ist das denn für Geld? Geld ist in dem Sinne nicht gleich Geld, als dass natürlich Kredite zum Beispiel, die ausgegeben werden, nicht die gleiche Qualität haben wie Gelder, die von den Industriestaaten dann direkt überwiesen werden und in die Hilfe fließen, ohne zurückgezahlt werden zu müssen. Ansonsten könnte es zu einer wachsenden Verarmung beispielsweise führen. Und wenn man dann übergeht zu einer anderen, einer fossilfreien Welt, das ist ja auch eines der Ziele, dann kostet das eben auch sehr viel Geld. Und das alles lässt sich eigentlich nur darstellen, wenn man denn viel mehr als das Geld bekommt, das es heute gibt, diese 100 Milliarden jährlich. Aber ob es dazu kommt ab 2025, das ist fraglich. Das ist der Termin, da läuft die alte Finanzierung aus. Es müsste eine neue her, aber es gibt eben keinen verbindlichen Mechanismus. Und deswegen muss man sich hier einigen. Aber es gibt eben keinen Zwang, Freiwilligkeit zählt. Und das macht das so schwierig, hier einen Konsens zu finden.
Schauen wir mal auf die deutsche Position. Bundesaußenministerin Baerbock will, dass künftig nicht mehr nur Industriestaaten Geld fürs Klima aufbringen. Sie will offenbar auch die Ölstaaten und China in die Pflicht nehmen. Mit welcher Begründung?
Dass die ja auch sehr viel Kohlendioxid und klimaschädliche Gase emittieren und auch ihren großen Anteil haben. Oder dass zum Beispiel die Petrolstaaten ja durch die Förderung von Öl und Gas reich geworden sind und eben nicht mehr einfach am Rande stehen sollten, sondern sich beteiligen sollen. Es gibt da ein sehr starkes Gegenargument und das lautet, naja, aber schauen wir doch mal in der Vergangenheit über sehr, sehr lange Zeit, wer hat denn dafür gesorgt, dass wir da sind, wo wir heute sind? Das sind eben diese entwickelten, die Industriestaaten. Warum sollen wir jetzt auch dazu kommen? Das sind zwei völlig unterschiedliche Interessen, die irgendwie in eine Harmonie gebracht werden müssen. Man kann aber auch natürlich argumentieren, China ist ja heute auch ein Land, das das durchaus erkannt hat und auch investiert in erneuerbare Energien, das auch exportiert. Also man ist da nicht komplett verbohrt. Aber ob man sich hier beteiligt an der künftigen Finanzierung, das muss wirklich verhandelt werden. Noch sind das zwei gegensätzliche Forderungen und gegensätzliche Ansichten der künftigen Finanzierung. Das ist noch nicht aufgelöst.
Der Gastgeber Aserbaidschan hat eine lange Tradition als Öl- und Gasförderland. Welche Rolle könnte das spielen auf der Klimakonferenz? Lässt sich das schon absehen?
Naja, sie richten es erst einmal aus. Wieder mal so ein Petrolstaat. Aserbaidschan ist ja ein vergleichsweise kleines Land mit seinen 10 Millionen Einwohnern. Und Aserbaidschan ist ein Land, in dem die Menschenrechte, vorsichtig formuliert, nicht allzu hoch gehalten werden. Mal sehen, welches Verhandlungsgeschick sie denn hier mitbringen. Man möchte sich natürlich als ein Land der Zukunft verkaufen. Auch der Präsident möchte zeigen, dass er ein Vermittler zwischen den Welten ist. Es gibt ein hohes Interesse daran, hier zu einem Erfolg zu kommen. Aber es gibt einige Fragezeichen und die gehen eigentlich gar nicht so sehr von Aserbaidschan, sondern eben vom generellen Setting aus, von den generell großen, großen Fragen und den großen schwarzen Wolken, die aus anderen Ländern hierher wehen, wenn man denn über tatsächlichen Klimaschutz und die Bekämpfung des Klimawandels redet.
In Baku hat heute die Weltklimakonferenz begonnen. Informationen und Einschätzungen aus Aserbaidschan von unserem Korrespondenten Frank Eichmann. Den Klimawandel bekommen Menschen in vielen Ländern der Welt zu spüren. So wird in Thailand ein kleines Fischerdorf, weniger als 10 Kilometer vom Stadtrand Bangkoks entfernt, langsam vom Meer überflutet. Die verbliebenen Einwohner von Ban Kun Samuchin kämpfen um jeden Quadratmeter. Jennifer Johnston.
Die Wellen schlagen gegen die Schutzmauer. Die Fenster des alten buddhistischen Tempels sind zur Hälfte zugemauert. Den Fußboden im Inneren haben die Dorfbewohner um mehr als einen Meter nach oben versetzt. Durch die Spalten zwischen den Holzplanken schaut man auf Wasser. Wir sehen deutlich, wie das Land verschwindet und damit die Bevölkerung. Als ich ein Kind war, war vor uns Land. Jetzt ist das Festland 2 Kilometer entfernt. Der 41-jährige Dorfvorsteher Visanu Kensamut blickt aufs Meer hinaus. In der Ferne ragen hölzerne Strommasten aus dem Wasser. Als ich geboren wurde, haben wir dort gelebt, da wo die Strommasten sind, vor dem Tempel. Unser zweites Haus war da, wo heute die Bäume im Wasser stehen, links neben dem Boot. Unser aktuelles Haus ist weiter im Inland. Ich bin 3-mal umgezogen. Auch die Schule des Dorfes ist schon 3-mal an einen neuen Ort gezogen. Die 35-jährige Nantawan Kengsamut ist hier als Kind zur Schule gegangen und kümmert sich heute um die Verwaltung. Ich bin zurückgekommen, weil das mein Zuhause ist, erzählt die Frau, die in einem der verwaisten Klassenzimmer sitzt. Als sie Kind war, sind hier rund 160 Schülerinnen und Schüler zur Schule gegangen. Heute sind es nur noch 5. 2 Lehrer unterrichten die Kinder im Alter von 9 bis 12 Jahren in allen Fächern. Auf ihrem Handy zeigt sie ein Video des letzten Sturms. Es hat die Schutzmauer vor der Schule teilweise zerstört, obwohl es nur ein schwacher Sturm war. Gerade reparieren die Männer die Steinmauer, denn wenn die weg ist, gibt es unsere Schule auch nicht mehr. Das ist auch den Schülern bewusst. Im Innenhof der Schule gab es früher einen Spielplatz. Sie kennen den nur noch aus Erzählungen der Erwachsenen. Meine Oma erzählt mir manchmal davon. Mein Onkel hat mir erzählt, dass er hier als Schüler früher Fußball gespielt hat. Die Kinder zeigen von der Veranda runter auf eine Fläche, wo jetzt Plastikmüll und Äste auf dem Wasser schwimmen. Doch die Menschen, die noch im thailändischen Dorf Bankun Samuchin leben, wollen sich vom Wasser nicht vertreiben lassen. Sie ergreifen seit Jahren Maßnahmen, pflanzen Mangroven, bauen Dämme. Am besten funktioniere eine Steinmauer aus dreieckigen Betonpfeilern. Die erste Reihe der Säulen teilt die Wellen in zwei. Die Reihe dahinter viertelt sie, die dritte achtelt. Übrig bleiben schwachere Wellen, die der Küste nicht mehr so viel anhaben können. Der Ort vor den Toren Bangkoks ist inzwischen auch ein Anziehungspunkt für Touristen. Die Einnahmen können sie in weitere Schutzmaßnahmen investieren, sagt der Dorfvorsteher. Er hat das Amt vor kurzem von seiner Mutter übernommen. Ich will ihre Arbeit fortsetzen und nicht mehr so viel darüber nachdenken, was wir verloren haben, sondern wie wir das, was noch da ist, retten können, damit unser Dorf überlebt. Ich denke inzwischen mehr über Lösungen nach. Alles andere ist nutzlos. Neben dem alten, im Wasser versunkenen Tempel haben die Dorfbewohner einen neuen gebaut. Größer als den alten und auf hohen Betonstelzen. Damit zukünftige Generationen ihn nicht nur wie den Spielplatz aus Erzählungen kennen.
Das Wetter im Saarland heute Nachmittag, oft Wolken verhangen, ab und zu Regen. Im Hochwald kann es ein bisschen auflockern und Sonne geben, 7 bis 11 Grad. Kommende Nacht erst aufgelockert, später Wolken verhangen, zeitweise kann es regnen, 6 bis 3 Grad. Morgen am Dienstag erst neblig trüb und ein bisschen Nieselregen, später trockener und ein bisschen Sonne, 7 bis 10 Grad morgen. Das war die SR-Infobilanz am Mittag mit Isabel Tentrup. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
SR Info. Auslandspresseschau.
Die Regierungskrise in Deutschland ist auch heute eines der Themen in den internationalen Kommentaren. Die britische Zeitung The Guardian schreibt zum Bruch der Ampelkoalition: Deutschland wird nun eine Zeit der Instabilität unter einer schwachen Minderheitsregierung durchmachen müssen. Dies ist alles andere als ideal zu einer Zeit, in der Donald Trump plant, die westliche Politik in Bezug auf die Ukraine neu zu gestalten und die Europäische Union in Handelsfragen zu schikanieren. Die Folgen des Krieges Russlands gegen die Ukraine, Chinas Aufstieg zu einem bedrohlichen Konkurrenten und die Aussicht auf ein protektionistischeres Amerika stellen eine existenzielle Bedrohung für die krisengeschüttelte deutsche Wirtschaft dar. Das Wall Street Journal aus den USA sieht das Streben, die deutsche Wirtschaft klimaneutral aufzustellen, als Belastung für die Regierung in Berlin und für Europa. Deutschland ist dabei, sich zu deindustrialisieren, da Hersteller nicht mehr mit den haushohen Energiepreisen zurechtkommen. Eine kürzliche Ankündigung von Volkswagen, Arbeitsplätze abzubauen und Fabriken zu schließen, ist die jüngste Maßnahme zur Verkleinerung bei einem zentralen deutschen Unternehmen. Und über all dem schwebt Donald Trump. Seine Wiederwahl bedeutet, dass die USA ihre Umweltauflagen aufgeben und möglicherweise Fracking ausbauen könnten, um die heimischen Energiekosten zum Vorteil der amerikanischen Hersteller zu senken. Ein vom Ziel der Klimaneutralität beeinträchtigtes Europa wird nicht in der Lage sein, global zu konkurrieren, insbesondere wenn Trump seine Drohungen mit Zöllen wahrmacht. Themenwechsel. Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine wird in vielen internationalen Kommentaren über das künftige Vorgehen des designierten US-Präsidenten Trump spekuliert. Die italienische Zeitung La Repubblica meint: Der Kreml hält sich bezüglich Donald Trump mit öffentlichen Äußerungen zurück. Friedenspläne, die mutmaßlich Trumps Berater erörtert haben, wurden von Moskau jedoch bereits als inakzeptabel eingestuft. Russland wird niemals eine Pause akzeptieren, die der angeschlagenen Ukraine erlauben würde, zu Atem zu kommen und wieder aufzurüsten. Tatsächlich hofft Putin, dass Trump zu einem strategischen Dialog mit Russland bereit ist, bleibt aber für den Fall, dass die Diplomatie scheitert, zur Eskalation bereit. Und es gibt nur sehr wenig Spielraum für Kompromisse. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.